Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe von Time Travigilantes.
Hallo.
Mein Name ist Michael Heide.
Mein Name ist Mariella Linkert.
Und wenn ihr das hier hört, haben Dennis und ich es diese Woche nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen und ich musste stattdessen eine vorbereitete Episode veröffentlichen. Das letzte Mal habe ich mit Mariella den ersten Zurück in die Zukunft gesehen und heute kümmern wir uns um den zweiten Teil. Wie ich letztes Mal schon sagte, der war eigentlich nie geplant gewesen. Aber Teil 1 war so erfolgreich, dass er sogar den zufällig im selben Sommer anlaufenden Teen Wolf zum Hit machte, bloß weil auch dort Michael J. Fox mitspielte. Dazu habe ich mal ausführlich in Folge 130 von Vigilantes gesprochen. Also mussten Fortsetzungen her, und das so schnell wie möglich. Dazu brauchte Universal aber die Einwilligung von Zemeckis und Gale, das war Teil ihres ursprünglichen Vertrags gewesen. Sie stimmten zu, aber nur unter der Bedingung, dass Michael J. Fox und Christopher Lloyd auch wieder mitmachten. Die waren bereit, hatten aber auch einen vollen Terminkalender und darum entschied man sich, Teil 2 und 3 direkt in einem Rutsch zu produzieren. Zeitgleich zu Film 2 und Film 3 haben sie übrigens auch noch etwas mehr gedreht. Das war für den Universal Theme Park. Da gab es nämlich Back to the Future The Ride. Abgesehen von dem Telltale-Videospiel und ein paar Comics, die Bob Gale selber geschrieben hat, das Einzige, was wir außerhalb der Trilogie wirklich in Continuity bekommen haben. Es gab zwar auch noch eine Zeichentrickserie, wo Christopher Lloyd sogar die Rahmenhandlung immer gespielt hatte, so als Einleitung am Anfang und Ende der Folge, aber die sind nicht wirklich Kanon. Der Ride schon. Zemeckis stürzte sich allerdings zunächst in die Arbeit zu Roger Rabbit, auch mit Christopher Lloyd, also machte sich Gale alleine Gedanken und er stieß auf diverse Probleme. Zum einen hätte er am Ende des ersten Films niemals Jennifer mit ins Auto gesetzt, wenn er damals schon gewusst hätte, dass es eine Fortsetzung geben würde. Das war kein Sequel-Hook, das war kein geplanter Cliffhanger, sondern einfach nur ein Schlussgag gewesen. Ein offenes Ende, bei dem sich jeder seine eigene Fortsetzung zusammenspinnen konnte. Aber jetzt musste er einen Weg finden, Jennifer wieder herauszuschreiben, denn er wollte zur Dynamik zwischen Doc und Marty aus dem ersten Film zurück. Überhaupt war es ihm ein Anliegen, die Stärken des ersten Films zu wiederholen, ohne noch einmal dieselbe Geschichte zu erzählen. Dazu musste die Handlung allerdings wieder in der Vergangenheit spielen, vielleicht diesmal in den 60ern. An der Zukunft hatte er eigentlich gar kein Interesse gehabt. Trotzdem hatte er sich mit dem Aufbruch ins Jahr 2015 schon in diese Richtung manövriert. Ein weiteres Problem war, dass Crispin Glover nicht ohne weiteres zurückkehren wollte, und da erzählen alle Beteiligten stark voneinander abweichende Versionen der Ereignisse, und ich blicke durch dieses Rashomon-Chaos nicht ganz durch. Glover behauptet, ihm habe das Ende des ersten Films nicht gefallen, weil es die Zufriedenheit von George und Lorraine an rein materielle Werte geknüpft hatte. Sie sind jetzt reich, darum sind sie auch glücklich, und das ist halt eine furchtbare Message. Gale und Zemeckis behaupten bis heute, Glover hätte einfach zu viel Geld gefordert, was halt ziemlich genau das Gegenteil ist. Darauf wiederum antwortete Glover, er wollte ja gar nicht so viel wie Michael J. Fox, aber immerhin so viel wie die wiederkehrenden Schauspielerinnen und Schauspieler der anderen Nebenrollen. Und Universal habe ihm nicht einmal das angeboten. Die beiden Seiten wurden sich nicht einig, und Gale versuchte George irgendwie aus der Handlung zu schreiben. Auch Claudia Wells, die Schauspielerin von Jennifer, wollte nicht für die Fortsetzungen unterschreiben, aber aus einem völlig anderen Grund. Ihre Mutter hatte eine Krebsdiagnose bekommen, und daraufhin hing sie ihre komplette Schauspielkarriere an den Nagel, um sich um sie kümmern zu können. Noch ein Problem? Die Idee, die Handlung in den 60ern spielen zu lassen, scheiterte daran, dass man dafür nochmal neue Sets hätte bauen müssen, zusätzlich zum Hill Valley des Jahres 2015. Und weil der Dreh bereits ein hohes Special Effects Budget benötigte, war das nicht ratsam. Mehr will ich jetzt aber auch gar nicht sagen, ich will dich ja nicht spoilen. Im Februar 89 begannen jedenfalls die Dreharbeiten. Und heraus kam meine Lieblingsfortsetzung der Filmgeschichte. Ich mag sie mehr als Empire Strikes Back, mehr als Winter Soldier, mehr als den zweiten Paten. Und ich freue mich drauf, ihn jetzt nochmal zu sehen. Bis gleich.
Bis gleich.
Und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Der Film beginnt mit dem Klingeln, das in Teil 2 und 3 akustisch ein Umschreiben der Zeitlinie ankündigt. Das hatte ich eine Zeit lang als Benachrichtigungston auf dem Handy. Und die Zeitlinie wird jetzt umgeschrieben, hinter den Kulissen. Der Film beginnt mit einer Wiederholung der letzten Szenen aus Teil 1, aber noch einmal neu gedreht, weil Claudia Wells ja durch Elizabeth Shue ersetzt wurde die Jahre später einen Oscar für Leaving Las Vegas bekam. Ansonsten ist alles beim Alten. Doc Brown kommt wieder mit dem DeLorean dazu, lädt den Fusionsgenerator auf dem DeLorean mit Müll auf und nimmt die beiden mit ins Jahr 2015. Und wir sehen neben Jennifers neuem Gesicht noch eine weitere Änderung, Biff Tannen, der den Start des fliegenden DeLoreans mitbekommt, als er Marty die neuen Streichholzbriefchen mit Werbung für seine Autowerkstatt zeigen will. Auch das ist natürlich wieder Setup, nicht nur, dass er es sieht, sondern sogar das Streichholzbriefchen. Diesmal ist allerdings Setup und Payoff über Teil 2 und Teil 3 verteilt. Das heißt, vieles von dem, was hier aufgebaut wird, erreicht erst im nächsten Film die Vollendung. Denn es war ja als ein Projekt produziert worden.
Der Vorspann von Teil 2, wo sie da durch die Wolken fliegen, das wurde ursprünglich übrigens für den Clint Eastwood-Film Firefox gedreht.
Ach so, okay. Ja, Clint Eastwood, der noch Bedeutung bekommen wird.
Denn der Doc sagt, wir sind im Landeanflug auf Hill Valley, Kalifornien. 4:29 p.m., sagt er hier im Englischen, also 4:29. Und das ist in der NTSC-Fassung der Blu-ray genau Minute 4:29 des Films. Das funktioniert allerdings in der deutschen Fassung nicht, weil die ein bisschen schneller läuft mit 25 statt 24 Frames pro Sekunde.
Ja, ja.
Und deswegen passt das da nicht, aber im Original eben schon.
Sehr schönes Detail. 2015, die weit entfernte Zukunft.
Autsch. Ich wünschte, wir wären so weit. Sauberer Antrieb wäre schon schön. Gut, fliegende Autos brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber...
Ja, hier ist tatsächlich alles voller fliegender Autos und voller Regen. Jennifer hat Fragen. Marty erklärt ihr, dass sie in einer Zeitmaschine sitzt und sie will alles über ihre Zukunft wissen. Doc setzt einen Schlafinduktions-Alpharhythmus-Generator ein, um sie in Tiefschlaf zu versetzen. Das ist wohl in der Zukunft das Natürlichste der Welt. So wird sie das alles für einen Traum halten, wenn sie zurück im Jahre 1985 wieder aufwacht. Christopher Lloyd nimmt, nachdem sie gelandet sind, die Latexfalten ab, mit denen er sich älter aussehen ließ, damit Marty ihn wiedererkennt. Diese Falten hatte er am Ende des ersten Films, weil sie ja noch nicht mit einer Fortsetzung gerechnet hatten. Da sollte er einfach so aussehen, wie Doc 85 nun mal aussah. Aber jetzt hatten sie keine Lust, das die nächsten zwei Filme durchgehend zu schminken, also haben sie einfach erfunden, dass er sich irgendwo einer Verjüngungskur unterzogen hat. Und jetzt halt wieder so aussieht, wie er 1955 aussah. Jetzt kommt Doc aber erstmal zum eigentlichen Plan. Marty soll sich als sein eigener Sohn ausgeben und das Café der 80er Jahre besuchen. Einen Nostalgieschuppen. Dazu muss er sich verkleiden mit einer Flickflack-Holofoil-Kappe, schnürsenkellosen Nike-Turnschuhen und einer Smart-Jacke, die die Länge der Ärmel selbst einstellen kann. Doc gibt ihm $50 für eine Pepsi. Inflation. Und dann soll Marty sich mit Biffs Enkel Griff treffen und ihm sagen, dass er am Abend nicht dabei sein wird. Wenn er das nicht tut, wird sich Marty Jr. überreden lassen, mit Griff ein krummes Ding zu drehen, und dann wird er im Gefängnis landen, wie eine Zeitung aus der Zukunft beweist. Martys Tochter wird versuchen, ihrem Bruder zum Ausbruch zu verhelfen und dann selbst eingesperrt. Alles geht auf diesen einen Moment zurück. Marty sieht sich erstmal im Hell Valley der Zukunft um. Es war Gale und Zemeckis sehr wichtig, dass es hier keine weitere düstere Dystopie wie Blade Runner ist, sondern ein knallbuntes, lebensfrohes Utopia. Zum einen, weil diese düsteren Zukunftsszenarien 1989 ziemlich ausgelutscht waren. Zum anderen, weil es durchaus noch ein dystopisches Szenario geben wird in diesem Film, allerdings nicht in der Zukunft. Hier ist alles voller farbenfroher Kleidung. Es gibt brillenlose 3D-Kinos, die den 19. Teil vom Weißen Hai zeigen.
Der übrigens von Max Spielberg in der Regie kommt. Das ist der Sohn von Steven Spielberg.
Ja. Und Goldie Wilson der Dritte, Enkel des Bürgermeisters, besitzt eine Firma, die Autos zu fliegenden Autos umrüstet. Die 80er sind für alle ein nostalgisch verklärtes Setting, so wie es 1985 die 50er gewesen waren, weswegen ja auch der erste Film dort spielte. Das erklärt das Café 80s. Wo KI-Kellner von Bildschirmen aus Reagan und Khomeini mit Max Headroom-Intonation seine Bestellung aufnehmen. Marty bestellt eine Pepsi und bekommt die futuristische Flasche nicht auf. Wie gesagt, ein Running Gag in dieser Filmtrilogie. Auftritt Biff Tannen. Gealtert. Er hält Marty für dessen eigenen Sohn und fasst ihm noch einmal zusammen, dass sein Vater, also Marty Senior, also der, mit dem er redet, ein Totalversager ist, der sein komplettes Leben die Toilette heruntergespült hat. Was Marty etwas überfordert. Zumal er erst noch glaubt, dass Biff von George spricht, aber nein, tut er nicht. Dann sieht er etwas Vertrautes. einen Wild Gunman Arcade Automaten. Zwei Kinder, eines davon ist ein sehr kleiner Elijah Wood, haben das Ding zum Laufen gebracht, wissen aber nicht, wie man damit spielt. Marty zeigt es ihnen und schießt mit der Lightgun einen Cowboy nach dem anderen um. Die Kinder sind angeekelt. Das muss man ja mit den Händen spielen. Sehr vorausschauend, dass es 2015 so etwas wie Kinect geben würde. Auch wenn das weniger gut funktioniert, als es der Film impliziert.
Wild Gunman ist eigentlich auch kein Automatenspiel, sondern ein Nintendo-Spiel, das wurde nur für den Film in einen Automaten eingebaut.
Das war aber auch nötig für Teil 3.
Das weiß ich noch nicht.
Ja, ich weiß. Dann kommt plötzlich Marty Jr. ins Diner und Griff kommt hinterher. Er ist wie sein Großvater, nicht nur, weil er vom selben Schauspieler gespielt wird, bloß, dass er komplett vercybert ist, was ihn noch bedrohlicher und noch unberechenbarer macht. Er setzt Marty Jr. so lange zu, bis der hinter die Theke geschleudert leise zustimmt, bei Griffs Plan mitzumachen. Der Marty von 85 übernimmt jetzt aber und taucht hinter der Theke auf, mit so viel Selbstbewusstsein, dass Griff und seine Entourage überrascht sind. Er sagt, dass er am Abend nicht dabei sein wird. Basta. Griff fragt nach. Ist er etwa eine feige Sau? Im Original Chicken? Woraufhin einer seiner Sidekicks einen Knopf drückt und Hühnergegacke abspielt. Und das verfängt bei Marty. Trotzdem lehnt er ab. Griff will ihn verprügeln. Marty versucht den Guck-mal-hinter-dir-Trick aus Teil 1, aber Griff hat dank seiner Cyberware bessere Reaktionen als sein Opa und er lässt sich nicht überrumpeln. Und wenn der sich vor Marty aufbaut, dann wird der nochmal einen Kopf größer. Eine Verfolgungsjagd bricht aus wie im ersten Teil, bloß dass Marty diesmal keine Obstkiste mit Rädern konfisziert, sondern einen Antigravitationsroller eines kleinen Mädchens. Genannt Hoverboard von Mattel. Und Zemeckis wollte nicht, dass man rausfindet, wie die Dinger funktionieren. Also hat er 4 oder 5 verschiedene Varianten gedreht. Zum Teil hingen sie in einem Harnisch und man sah dann nur die Füße, an denen das Brett festklebte. Zum Teil war das Brett an irgendwelchen Schnüren, zum Teil waren Sachen da rein kopiert, animiert oder was da unten drunter weggeschnitten und. Also es gab so viele verschiedene Varianten. Immer wenn man glaubte, verstanden zu haben, wie es funktioniert, kam die nächste Szene, die das dann wieder unmöglich machte, sodass man die ganze Zeit im Raten blieb, wie die das gedreht haben. Tatsächlich ging damals sogar das Gerücht rum, dass Mattel wirklich so ein Hoverboard erfunden hätte und dass die das dann im Film benutzt hätten. Und dann wollten alle dieses Hoverboard haben und Mattel konnte das leider nicht befriedigen.
Zum einen passt dieses Hoverboard natürlich sehr gut in die Zukunft, wo sich die Skateboards ja mit Sicherheit auch weiterentwickelt haben.
Naja, aus der Sicht von 2022 kann ich nur sagen,
nein, haben sie nicht. Sie sind länger geworden.
Ja.
Zum anderen hatte Michael J. Fox aber zwischen Teil 1 und Teil 2 das Skateboardfahren verlernt, weil da einfach mal 4 Jahre vergangen waren.
Ja, ungünstig.
Das war also auch eine Notlösung, bevor er jetzt wieder lernen musste, wie man Skateboard fährt.
Verstehe. Naja, Biff verfolgt ihn trotzdem und Marty landet über dem Teich vor dem Rathaus/Gerichtsgebäude, wo sein Board nicht mehr vorwärts kommt. Griff und seine Gang haben mehr Power. Sie wollen Marty mit einem Metallbaseballschläger verprügeln, der weicht aus, indem er ins Wasser springt, und die Wucht wirft Griff und seine Leute ins Rathaus hinein. Die Uhr ist immer noch defekt. Was uns jetzt auch ein älterer Herr bestätigt, der immer noch Spenden sammelt. Die Unterhaltung schwenkt um auf den Sieg der Chicago Cubs, der Marty komplett überrumpelt. Der alte Mann sagt, wenn er das bloß am Beginn der Saison gewusst hätte, dann hätte er ein schönes Sümmchen gewettet. Tatsächlich gewannen die Cubs die World Series. Allerdings erst im Jahre 2016. Trotzdem bringt das Marty auf eine Idee. Er hatte doch vorhin im Schaufenster eines Antiquitätenladens neben einem Roger Rabbit Plüschhasen einen Almanach gesehen, der alle möglichen Sportergebnisse der letzten Jahrzehnte auflistete. Er kauft das gute Stück, die Verkäuferin weist ihn auf den staubabweisenden Schutzumschlag hin und dann trifft er sich wieder mit Doc. Der nimmt ihm aber das Ding ab und wirft es in den Müll. Niemand sollte zu viel über die Zukunft wissen. Und er hat die Zeitmaschine für die Forschung entwickelt, nicht für persönliche Bereicherung. Diese gesamte Szene wird beobachtet von Biff. Der hatte eben schon die Skateboard-Verfolgungsjagd mitbekommen, was ihm ein gewaltiges Déjà-vu gab. Und jetzt sieht er einen fliegenden DeLorean. Auch der Anblick ist ihm irgendwie vertraut. Er zählt 2 und 2 zusammen, und obwohl sich Biff in diesen Filmen keine einzige Redensart merken kann und immer alles durcheinander bringt, kann er sich trotzdem zusammenreimen, was passiert ist. Doc und Marty haben allerdings ein dringenderes Problem. Die schlafende Jennifer ist von 2 Polizistinnen gefunden worden, die sie für ihr 30 Jahre älteres Ich hielten und nach Hause bringen wollten. Nach Hilldale. Die Haustür erkennt dann auch Jennifers Fingerabdruck und lässt sie rein. Im Jahre 2015 ist Hilldale nicht unbedingt die beste Gegend. Denn entgegen Martys Erwartungen ist er kein reicher Rockstar geworden. Die Polizistinnen verabschieden sich mit "Schönen Tag noch, Mrs. McFly" und sie beginnt zu verstehen. Und sie beginnt sich zu erinnern. Sie sieht sich um, sieht die Hochzeitsfotos von sich und Marty in einer Drive-Thru-Kapelle. Er trägt ein T-Shirt mit aufgedruckter Fliege statt einem richtigen Anzug. Und es ist alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte. Dann muss sie sich aber auch schon im Spind verstecken, weil sie Martys Tochter Marlene ausweichen muss. Auch die wird gespielt von Michael J. Fox. Es klingelt an der Tür und Marlene lässt ihre Großeltern rein, Lorraine und George. Lorraine wird wieder gespielt von Leah Thompson, diesmal noch dicker geschminkt als letztes Mal. George wird ersetzt durch Jeffrey Wiseman, ebenfalls mit dickem Make-up. Außerdem hängt er kopfüber in einem schwebenden Roboter, weil er einen Unfall hatte. Die Szene war noch geschrieben worden, als Crispin Glover noch in Verhandlungen stand, die Rolle zu spielen. Und er sah das als Schikane, was ihn erst recht davon überzeugte, den Part abzulehnen. Jetzt half dieser Trick, um Wisemans Identität zu verbergen. Die Großeltern fassen Marlene und Jennifer und uns noch einmal zusammen, was zu Martys Absturz geführt hatte. Er hält es nicht aus, wenn er Chicken genannt wird, und er lässt sich dann immer zu den schlechtesten Ideen überreden. So wie damals, vor 30 Jahren, die Sache mit dem Rolls-Royce. Dann kommt der 47-jährige Patriarch selbst nach Hause. Er ist eine ähnlich desillusionierte, gescheiterte Gestalt wie sein Vater am Beginn des ersten Films. Seine Mutter hydriert eine Pizza, was noch schneller geht als Mikrowellen der 80er, und alle zusammen sitzen am Esstisch. Michael J. Fox spielt hier drei Rollen gleichzeitig, Vater, Sohn und Tochter, und sie sind häufig genug gleichzeitig im Bild. Um das zu ermöglichen, hatte Robert Zemeckis ILM eine Lösung finden lassen. Und sie entwickelten eine neue Splitscreen-Technologie, bei der man sogar die Kamera bewegen konnte, ohne dass das Bild irgendwelche Übergänge zwischen den zusammenmontierten Aufnahmen zeigt.
ILM war übrigens auch die Firma, die im ersten Teil schon den Effekt mit dem Foto gemacht hat, wo die Geschwister wieder aufploppen. Hm. Dazu haben sie einen Gitarrenhals gebaut, der 3 bis 4 Mal so groß war wie ein echter und das Foto entsprechend vergrößert, weil sich das zu dem Zeitpunkt noch nicht anders umsetzen ließ.
Hm. Dann geht Marty in sein Büro und bekommt einen Videoanruf von Needles, seinem persönlichen Biff Tannen. Needles ist allerdings nicht mit den Tannens verwandt, auch wenn er natürlich rein rechnerisch der Sohn von Biff und der Vater von Griff sein könnte. Der Videoanruf enthüllt allerdings seinen vollen Namen als Arthur J. Needles. Das ist also sein Nachname. Er wird gespielt von Flea, dem Bassisten der Red Hot Chili Peppers. Needles überredet Marty Senior zu einem krummen Ding, bei dem sie ihren japanischen Chef Fujitsu-san bestehlen müssen. Der bekommt es allerdings mit und feuert Marty. Ein Fax mit "You're fired" wird aus allen Faxmaschinen im ganzen Haus ausgespuckt. Jennifer greift sich einen der Ausdrucke und will dann aus dem Haus fliehen, als ihr eigenes zukünftiges Ich hereinkommt. Beide erschrecken bei dem Anblick und fallen synchron in Ohnmacht. Doc ist allerdings zur Stelle, um die junge Jennifer aufzufangen, nicht dass sie sich beim Sturz noch das Genick bricht, was ja ein weiteres Paradox bedeuten würde und den Tod von Jennifer noch dazu. Er bringt Marty und Jennifer zurück nach Hause, nicht wissend, dass Biff ihm in der kurzen Zeit die Zeitmaschine gestohlen hat. Und so ist das 1985, in dem sie landen, ein völlig anderes als das, aus dem sie gestartet waren. Sie liefern die schlafende Jennifer zu Hause ab und Marty ist verwundert, dass ihre Fenster vergittert sind. So hatte er das gar nicht in Erinnerung. Dann geht er selbst nach Hause, aber die Zauntür ist mit einem Vorhängeschloss versperrt. Er steigt durchs Fenster in sein Zimmer, aber sein Zimmer ist nicht sein Zimmer, sondern das eines kleinen schwarzen Mädchens. Die schreit um Hilfe und ihr wütender Vater kommt dazu, sodass er erneut einem Baseballschläger ausweichen muss. Marty läuft durch die Straße und erkennt nichts wieder. Alles ist verkommen, überall kaputte Autos und Kreidezeichnungen von Leichen auf der Straße. Er findet eine Zeitung auf einer Türschwelle, doch, stimmt schon, 26. Oktober 1985. Es ist das Haus von Mr. Strickland, der Direktor aus dem ersten Film, der Marty für den Zeitungsdieb hält, der ihm die letzten Wochen schon die Zeitungen geklaut hat. Er erkennt Marty nicht wieder. Der wundert sich. Strickland hatte ihm doch erst vor einer Woche einen Verweis gegeben. Zu Beginn des ersten Films. Aber Strickland sagt, das kann nicht sein. Die Schule ist vor 6 Jahren abgebrannt. Die Unterhaltung wird davon unterbrochen, dass ein Drive-by-Shooting ausbricht und Strickland sich mit einer Schrotflinte gegen eine Gang irgendwo zwischen Mad Max und The Warriors zur Wehr setzen muss. Auch der Courthouse Square ist völlig transformiert. Das ehemalige Gerichtsgebäude ist jetzt das Biff Tannen Pleasure Paradise. Im Erdgeschoss ein Museum und darüber ein Trump Tower drauf. Und Biker-Gangs gehen hier ein und aus. Und ja, Tenen in diesem alternativen 85 war ausdrücklich als Donald-Trump-Parodie geplant. Wurde so gespielt, wurde so geschminkt und wurde so gefilmt. Und alle haben sich zusammen über den Gedanken amüsiert, dass dieser zutiefst niederträchtige, ehrenlose, aber auch inkompetente Verbrecher mal irgendwann Macht und Einfluss bekommen könnte, egal wie kaputt die Zeitlinie auch sein mag. Bildschirme am Eingang des Museums fassen zusammen, wie es dazu kam. Von Biffs Vorfahren Buford Tenen, genannt Mad Dog, der im Wilden Westen Verbrechen beging, bis hin zu Biffs Aufstieg zum reichsten Mann in Amerika, dank Sportwetten. Er gewann eine nach der anderen, bis er den Spitznamen des glücklichsten Menschen der Welt bekam. Er ließ Glücksspiel legalisieren, datete Marilyn Monroe und heiratete 1973 Lorraine Baines McFly. Seine dritte Ehe, ihre zweite. Für alle, die zu faul sind zum Rechnen, 1973 dürfte Marty etwa 5 Jahre alt gewesen sein. Der 17-jährige Marty schreit laut auf und er wird aufgegriffen von Match, 3D und Skinhead, die in dieser Version der Gegenwart immer noch an Biffs Seite stehen. Ihm wird schwarz vor Augen und schon wieder wacht er zur Stimme seiner Mutter auf. Keine Sorge, alles ist gut. Du bist im guten alten 27. Stock. Das Licht geht an und er erkennt sie nicht wieder. Auf Biffs Drängen hin mehrfach umoperiert mit einer stark vergrößerten Oberweite und leider auch wieder so alkoholabhängig wie am Anfang des ersten Films. Biff platzt herein, zornig, dass Marty nicht in seinem Internat in der Schweiz ist, wo er hingehört. Und Biff und Lorraine streiten sich. Er hat den Bogen überspannt und sie will ihn verlassen und er droht damit, ihren Kindern das Geld zu entziehen. Und er kann seine Beziehungen spielen lassen, damit Linda auf ihren Schulden sitzen bleibt und Dave keine Bewährung bekommt. Und gebrochen willigt sie ein, bei ihm zu bleiben. Marty versteht die Welt nicht mehr. Wie konnte sie George nur verlassen? Für Biff? Lorraine sagt, die müssen Marty diesmal aber wirklich hart am Kopf getroffen haben. George ist da, wo er seit März 73 ist. Auf dem Oak Park Friedhof. Sie haben Crispin Glover nicht bekommen, also haben sie George sterben lassen und das auch noch zu einem der wichtigsten Plotpunkte gemacht. Marty findet das Grab und Doc findet ihn. Er hat Antwort. Während Marty das Hill Valley der Gegenwart erkundet hat, hat Doc in der Stadtbücherei alte Aufzeichnungen gewälzt und die Vergangenheit unter die Lupe genommen. Die beiden gehen zu Docs Labor. Das Raum-Zeit-Kontinuum wurde gestört. Marty versteht nicht, aber Doc macht ihm eine Skizze auf einer Tafel. An irgendeinem Punkt vor 1985 ist diese Albtraum-Zeitlinie vom ursprünglichen Zeitstrang abgewichen. Oder zumindest von dem Zeitstrang, den Marty nach den Ereignissen des ersten Films zurückgelassen hatte. Und Doc weiß auch, wer dafür verantwortlich ist. Im DeLorean fand er nämlich die Spitze des Spazierstocks vom alten Biff Tenen, dem von 2015. Der war mittlerweile so schwach, dass er den Stock benutzen musste, um diese McFly-Jemand-zu-Hause-Nummer durchzuziehen. Und Fotos vom jungen Biff beim Gewinnen seiner Reichtümer bei Pferdewetten enthüllen sein Geheimnis. Er hat den Almanach benutzt, um zu gewinnen. Wieder und wieder. Er hat Marty die Idee gestohlen und das Schicksal vom Kurs abgebracht. Doc Brown ist sogar in einem Sanatorium gelandet. Um die Realität zu retten, müssen sie herausfinden, wann und wo der junge Biff den Almanach vom alten Biff bekommen hat. Marty beschließt, ihn einfach zu fragen. Und wir schneiden zu einem weiteren Clint Eastwood-Film nach Firefox, nämlich für eine Handvoll Dollar. Eastwood gewinnt ein Duell, weil er unter seinem Poncho eine Metallplatte versteckt hatte als kugelsichere Weste. Biff sieht sich den Film von der Badewanne aus an, zwei nackte Frauen an seiner Seite, keine davon Lorraine. Marty sagt ihm ins Gesicht, dass er Biffs Geheimnis kennt, Grace Sports Almanac. Und er will antworten. Biff ist beeindruckt vom Wissen, das Marty bereits hat, und erzählt ihm den Rest. Er hat den Almanach bekommen im November 1955, am Tag des Balls. Marty erinnert sich, der Tag, an dem er zurück in die, der Tag des großen Sturms von Hill Valley. Biff ist beeindruckt, dass Marty so gut über die Geschichte der Stadt Bescheid weiß. Und er erzählt, wie ihm ein alter Mann das Buch gegeben hat und verschwand. Er zeigt Marty den Almanach und schließt ihn dann zurück in den Safe hinter dem Ölgemälde von sich selbst. Marty greift dabei nach einem Streichholzbriefchen auf Biffs Schreibtisch, das zusammen mit anderen auf einem goldenen Teller liegt. Biff beendet seine Geschichte. Wenn eines Tages ein alter Mann oder ein Teenager aufkreuzen und nach dem Buch fragen sollten, dann soll er sie erschießen. Und das hat er vor. George McFly hat er ja auch erschossen. Marty nutzt wieder den Vorsicht-hinter-dir-Trick. Biff dreht sich um und Marty wirft ihm den goldenen Teller an den Kopf wie ein Frisbee. Er kann damit extrem gut zielen. Biff weicht aus, trifft Marty deswegen aber auch nicht. Marty rennt los, Biff hinterher. Jagd endet auf dem Dach des Tenen Towers. Biff will Marty dort oben erschießen, aber Marty springt von der Kante. Ist Biff auch recht. Bis Marty plötzlich wieder auftaucht, auf der Motorhaube eines fliegenden DeLoreans stehend. Marty verrät Doc, dass sie zurück nach 1955 müssen. Der ist überrascht. Also entweder die Nacht ist ein Nexus von außerordentlicher Bedeutung, oder es ist ein extrem unwahrscheinlicher Zufall. Tatsächlich gibt es Gale und Zemeckis etwas Besseres als die 60er. Es gibt ihnen die Möglichkeit, die Ereignisse des ersten Films buchstäblich noch einmal Revue passieren zu lassen, sie aber gleichzeitig in einem neuen Licht zu zeigen. Marty und Doc verstecken also die Zeitmaschine dort, wo Marty sie schon im ersten Film versteckt hatte. Der DeLorean von damals steht ja mittlerweile in Docs Werkstatt, um mit der Antenne umgerüstet zu werden. Das heißt, wahrscheinlich ist er sogar schon auf dem Weg zur Straße, wo dann hinterher das sogenannte Wetterexperiment stattfinden wird. Die beiden müssen jetzt allerdings höllisch aufpassen, ihren jüngeren Ichs nicht über den Weg zu laufen. Das könnte böse enden, wie bei den Jennifers 2015. Doc greift zu einem Koffer mit Banknoten aus den unterschiedlichsten Jahren. Marty soll sich etwas Unauffälliges als Verkleidung kaufen. Er entscheidet sich für eine schwarze Lederjacke, eine Sonnenbrille und einen Hut. Sehr unauffällig.
Wie? Sind die Leute in den 80ern nicht alle so rumgelaufen?
Nicht alle. Er geht zu Biffs Haus. Der streitet mit der Großmutter, bei der er lebt, und die von Tom Wilson selbst gesprochen wird. Dann nimmt er ein paar Kindern den Ball weg und wirft ihn auf ein Dach. Also wirklich ein Arschloch von vorne bis hin. Marty verfolgt ihn zu seinem Wagen, der nach dem Unfall mit dem Misttransporter $300 Reparatur benötigte. Biff ist daraufhin fuchsteufelswild. Er will Rache an dem Mistkerl, der ihm das eingebrockt hat.
Das beantwortet übrigens eine Frage, die ich mir beim ersten Teil gestellt hatte. Da zieht er ja Marty aus dem Auto, in dem er mit Lorraine sitzt, und sagt, er hätte $300 Schaden an seinem Auto verursacht. Und ich hatte da angenommen, dass Biff einfach wie 1985 mit Martys Vater das Auto betrunken selbst zu Schrott gefahren hat und Marty bzw. George die Schuld dafür in die Schuhe gibt. Aber hier wird jetzt aufgelöst, dass Marty tatsächlich $300 Schaden an dem Auto verursacht hat.
Naja, streng genommen hat Biff das selber verursacht, beim Versuch, Marty zu überfahren.
Richtig, aber es war tatsächlich Marty war tatsächlich involviert.
Ja.
Also es war nicht so, wie ich dachte, dass Biff einfach betrunken irgendwo reingefahren ist.
Wir sind wieder im Hill Valley von 1955. Vertraute Anblicke, vertraute Musik. Und wir sehen die Szenen zwischen den Szenen des ersten Films. Zum Beispiel Lorraine, die sich das Kleid kauft, das sie beim Ball tragen wird. Marty versteckt sich auf Biffs Rücksitz und sieht zu, wie Biff schon wieder Lorraine belästigt. Sie sagt, sie würde ihn nicht mal heiraten, wenn er $1 Million hätte. Er schwört ihr, das Gegenteil zu beweisen.
Was er ja dann auch tut.
Wir hatten jetzt diesmal erst den Payoff und jetzt das Setup.
Mhm.
Du musst vierdimensional denken. Dann ist Biff entsetzt, dass jemand am Steuer seines Wagens sitzt. Ein alter Mann. Und er benutzt das Wort Butthead genauso inflationär wie er selbst. Und der alte Mann ist der einzige außer Biff, der in der Lage ist, den Motor dieses Wagens zu starten. Der Alte fährt ihn nach Hause, parkt und erklärt seinem Jüngeren selbst, was das für ein Almanach ist und was der ihm für Möglichkeiten eröffnet. Er beweist es mit einem Footballspiel, das gerade im Radio übertragen wird. Der junge Biff ist beeindruckt. Der Alte gibt ihm den Almanach. Ein Schauspieler, der sich selbst ein Requisit überreicht. Also ILM hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Während der alte Biff noch den Jungen über den alten Mann oder den Jungen aufklärt, die eines Tages Fragen stellen werden, merkt Marty, dass sie ihn mit dem Auto zusammen in der Garage eingeschlossen haben. Mit einem Funkgerät aus der Zukunft informiert er Doc darüber, aber der kann tagsüber nichts tun, der DeLorean würde viel zu viel Aufsehen erregen. Außerdem will er ja nicht seinem Jüngeren selbst über den Weg laufen. Stattdessen wartet er, bis die Sonne untergegangen ist, nimmt ein knallblaues Fahrrad und fährt zu Biffs Garage, aber die ist inzwischen wieder leer. Biff ist losgefahren, Marty ist immer noch auf dem Rücksitz. Und weil Biff gerade in einen Tunnel fährt, verliert Marty jetzt auch noch die Funkverbindung.
Der Radiosprecher in Biffs Auto sagt übrigens ausschließlich Ereignisse durch, die tatsächlich am 12. November 1955 stattgefunden haben. Das Spiel UCLA gegen Washington endete nämlich damals tatsächlich zum Beispiel mit dem alles entscheidenden Field Goal durch den Kicker Jim Decker in der letzten Sekunde. Das ist genau so tatsächlich passiert.
Schön. Doc radelt über die Hauptstraße. Er sieht einen klobigen Gegenstand, bedeckt mit einer Decke. Der DeLorean. Dann hat Marty wieder Empfang und sie setzen das Gespräch fort. Davon abgelenkt bekommt Doc nicht mit, dass im Hintergrund sein jüngeres Selbst ins Bild kommt und um Hilfe bittet. Ob er ihm nicht einen ganz bestimmten Schraubenschlüssel geben könnte? Doc tut das, wählt aber einen anderen als den geforderten aus, nämlich den, den der jüngere Doc wirklich braucht, und der jüngere Doc ist beeindruckt. Und wir haben hier ein paar Docs. A pair of Docs. Sie unterhalten sich und erneut haben wir einen beachtlichen Splitscreen, bei dem sich die Kamera bewegt. Auch wenn die meiste Zeit eine Laterne zwischen den beiden steht, die den Übergang nochmal extra kaschiert. Marty ist inzwischen als blinder Passagier an Biffs Ziel angekommen. Natürlich. Der Ball. Und hier sehen wir dann auch wieder Crispin Glover als jungen George McFly. Sie haben natürlich kein neues Material mit ihm drehen können, aber sie hatten noch Footage vom Dreh des ersten Films und das schnitten sie so geschickt mit neuen Szenen zusammen, dass man es gar nicht merkt. Er steht sogar so im Nachspann. George McFly in Klammern Archive Footage, Crispin Glover. Der klagte, weil seine Likeness Rights mit der ganzen Show verletzt wurden. Und er bekam sogar Recht. Und Schadensersatz. Wie viel, das ist bis heute nicht bekannt geworden. Marty beobachtet Biff aus der Ferne, wie er zusammen mit seinen drei Handlangern die Bowle mit Schnaps verstärkt, und dann folgt er ihnen nach draußen. Aber es bietet sich einfach keine gute Gelegenheit, Biff den Almanach abzunehmen. Und dann bekommt er auch noch mit, wie ein Auto auf dem Parkplatz erscheint, mit Lorraine drin und ihm selbst. Aber auch Biff ist abgelenkt. Er liest ein Heftchen. Und Marty schafft es beinahe, ihm den Almanach abzunehmen, aber dann ist Strickland schneller und er konfisziert das Heft. Marty folgt ihm, aber dazu muss er im Auto mit seiner Mutter und sich selbst vorbei. Er schleicht geduckt, sodass sie ihn durch die Scheiben nicht sehen. Dabei verliert er bloß zu viel Zeit.
Wenn Marty an dem Auto seiner Eltern, seiner Mutter und sich selbst vorbeikriecht, sagt Lorraine, ihre Kinder dürften später mal alles machen, was sie wollten. Und diese Szene gibt es nur in Teil 2. Das hat sie in Teil 1 nie gesagt. Viele Fans sind sich aber bis heute sicher, diese Szene auch in Teil 1 gesehen zu haben. Sie kommt im Roman auch vor. Aber Bob Gale hat bestätigt, dass diese Szene nicht herausgeschnitten wurde nachträglich, sondern dass es sie nie gab in Teil 1. Mhm. Aber auch ich, und das ist jetzt nicht lang her, dass wir die Filme auseinandergeguckt haben, aber ich war mir jetzt auch sicher, dass die Szene in Teil 1 auch schon drin war.
Es zeigt dann einfach nur, was die für ganze Arbeit geleistet haben, dass man wirklich nicht mehr auseinanderhalten kann, was wurde schon 85 gedreht und was erst 89. Mhm. Also, wirklich gut. Strickland ist bereits in seinem Büro angekommen, Marty öffnet die Tür und schleicht sich hinein, der Almanach liegt auf dem Schreibtisch. So nah und doch so fern. Marty versucht ihn zu greifen, aber ein Geräusch lässt Strickland zusammenfahren und sich umdrehen. Dann steht er auf, sieht nach und setzt sich wieder. Er hört etwas durch das Fenster, Marty greift nach dem Almanach, aber Strickland fährt mit seinem Drehstuhl zurück und klemmt Marty die Hand ein. Dann geht er und beim Rausgehen wirft er den Almanach in den Müll. Marty greift gierig nach dem staubabweisenden Schutzumschlag, aber darin ist nur ein Pornoheftchen namens Ulala. Marty kann es nicht fassen. Ulala? Ulala? Biff muss den echten Almanach immer noch in der Tasche haben. Aber wo kann er nur sein? Und dann wird es ihm klar. Im Auto. Bei Lorraine. Er eilt hin, sieht aus der Ferne, wie George ihn K.O. schlägt, dann geht er zu ihm, behauptet, erste Hilfe zu können. Niemand weiß, was das ist. Und dann nimmt er ihm den Almanach mit. Ein Zeuge glaubt, gesehen zu haben, wie Marty eine Brieftasche gestohlen hat. Er hat ihm die Brieftasche gestohlen! Aber da ist er auch schon auf und davon. Er eilt an Biffs drei Typen vorbei, schubst sie beiseite und läuft weiter. Doc startet inzwischen den DeLorean, aber er bleibt am Werbeplakat für die Siedlung hängen, in der Marty mal wohnen wird. Das beschädigt die Zeitleitung und er bekommt nicht mit, wie die Zielanzeige der Zeitmaschine auf den 1. Januar 1885 umspringt. Und noch ein Problem. Match, 3D und Skinhead versuchen immer noch, ihn zu verfolgen. Verwechseln ihn aber dabei mit seinem jüngeren Ich, das gerade auf der Bühne Johnny B. Goode spielt. Wenn sie den in die Finger bekommen, wird er nie zurück in die Zukunft reisen können, was das größte Paradox von allen bisher bedeuten würde. Der Marty mit Hut und Jacke muss jetzt also den Marty mit Gitarre davor bewahren, von den drei Goons erwischt zu werden, die dem Marty mit Gitarre etwas antun wollen, weil sie ihn für den Marty mit Hut und Jacke halten. Und das ist perfekt. Bei Biff wussten wir ja, was er zu diesem Zeitpunkt macht, weil wir es im ersten Film schon gesehen hatten. Die drei waren aber irgendwann bedeutungslos für den Plot geworden und darum sahen wir sie beim Showdown nicht mehr. Also haben sie dadurch jetzt den Freiraum, beiden Martys auf einmal gefährlich zu werden, ohne dass der Marty aus dem ersten Film es überhaupt mitbekommt. Genial. Die Spannung steigt, aber Hut Marty schafft es gerade noch, die drei mit ein paar Sandsäcken auszuschalten und sich wegzuducken, bevor Gitarren Marty ihn sieht. Er geht von der Bühne, gefolgt von seinem jüngeren Ich, und er bekommt mit, wie der sich noch einmal von seinen Eltern verabschiedet. Diesmal sehen wir Georges Gesicht nicht, weil es ständig von Lorraines Kopf oder von der Tiefenschärfe kaschiert wird, denn es ist hier wieder Wise Man statt Glover. Fast scheint es geschafft. Aber dann taucht Biff wieder auf, der nach dem Schlag von George wieder aufgewacht ist.
Wobei die Crowd steht immer noch um ihn rum, der eine Mann steht immer noch über ihn gebeugt, in dem Moment, wo er aufwacht, sagt er, ich bin mir sicher, er hat ihm die Brieftasche gestohlen. Biff sagt dazu nichts und rennt weg, woraufhin sich der Zuschauer zur Menge umdreht und sagt, ich bin sicher, er hat ihm die Brieftasche gestohlen.
Der sagt das insgesamt 4-mal.
Das ist so gut.
Er droht Marty Prügel an, bekommt das aber abgenommen vom jungen Marty, der die Tür etwas zu schwungvoll öffnet und dabei seinem älteren Ich den Hut vom Kopf schlägt. Biff sieht dabei leider den Almanach in Martys Tasche und nimmt ihm das Heft wieder ab. Marty eilt zu Doc und sie verfolgen Biffs Cabrio mit dem DeLorean. Doc hat einen Plan. Sie fahren hinter Biffs Cabrio her und dann bindet sich Marty das Hoverboard unter die Füße, um von einem Fahrzeug zum anderen zu gelangen. Biff hört Radio und vergleicht die Ergebnisse mit denen, die im Almanach stehen. Vorsichtig öffnet Marty die Autotür, greift nach dem Almanach, aber Biff sieht ihn. Beide rangeln um das Heft und es landet auf der Windschutzscheibe. Biff verliert kurz die Kontrolle über den Wagen, gewinnt sie wieder und versucht dann Marty abzuschütteln. Schon wieder fährt er durch den Tunnel. Ist das der Tunnel aus Roger Rabbit?
Ja.
Ja, okay. Ich wollte es nachgucken, ich hab's nicht geschafft.
Es ist derselbe Tunnel, ja.
Ah, okay. Dann scheint er Marty losgeworden zu sein, aber der konnte sich mit dem Hoverboard retten. Biff sieht ihn im Rückspiegel und schlägt ihm den Ellbogen ins Gesicht. Marty wird fast von einem entgegenkommenden Truck erfasst, ein Truck beladen mit Mist. Und letztlich muss er mit dem Hoverboard an den Tunnelwänden entlang schweben, kann aber dabei den Almanach erwischen. Biff wendet den Wagen und fährt zurück in den Tunnel, um Marty zu überfahren. Blind vor Zorn schreckt er jetzt auch noch nicht mal mehr vor Mord zurück.
Und ich kann mich irren, aber es ist lange her, dass ich Roger Rabbit gesehen habe. Aber ist da nicht eine sehr ähnliche Szene drin auch?
Ich glaube, hier gibt's diese Szene, wo Bob Hoskins mit dieser Zeichentrickpistole schießt. Mit diesen lebenden Kugeln.
Mhm. Und ein Auto, das auf ihn zufährt in dem Tunnel, oder?
Irgendwas war da, ja.
Also es ist wirklich lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich habe irgendwie gedacht, warte, ich kenne diese Szene in diesem Tunnel.
Ich habe dieses Jahr nochmal angefangen, weil ich bin nicht so weit gekommen. Biff lacht. Aber aus dem Tunnel heraus kann Marty plötzlich eine Girlande ergreifen, die vom DeLorean herabhängt. Doc zieht ihn nach oben und Biff landet schon wieder im Pferdemist-Truck. Zurück am Reklameschild an der Baustelle für Martys Elternhaus setzt Doc Marty ab, kann aber wegen des Sturms nicht ohne weiteres selbst landen. Marty verbrennt den Almanach mit den Streichhölzern, die er Biff aus dem Pleasure Paradise geklaut hat. Während die Seiten in Flammen aufgehen, verwandelt es sich zurück in das Werbebriefing für Biffs Werkstatt am Anfang des Films. Auch die Zeitung mit der Schlagzeile vom Tod von George McFly verwandelt sich. Der neue Titel zeigt, dass ihm ein Preis verliehen wurde. Genau wie Doc, der im neuen Ablauf der Ereignisse nicht im Sanatorium landet.
Und unten auf der Zeitung ändert sich noch eine Schlagzeile. Und zwar steht da jetzt nicht mehr Nixon seeks fifth term. Also Nixon tritt zum 5. Mal an, sondern da steht jetzt Reagan tritt zum 2. Mal an.
Dann hat Biff sogar das geändert.
Mhm.
Und interessante Parallele zu Alan Moore's Watchmen.
Ja, stimmt.
Aber noch immer ist nicht alles gut. Denn der Sturm ist jetzt auf seinem Höhepunkt angekommen und der DeLorean wird zum 2. Mal vom Blitz getroffen. Marty sieht den Wagen verschwinden und er kommt auch nicht wieder zurück. Die Girlande fällt durch nichts mehr festgehalten zu Boden. Und dann erscheint plötzlich ein Auto. Ein Mann mit Hut und Trenchcoat steigt aus und er fragt, Mr. McFly, sind Sie Marty McFly? Marty bejaht und der Mann überreicht ihm einen Brief von Western Union. Der Brief war 70 Jahre lang in ihrer Obhut und sollte heute überreicht werden an einen Marty McFly in dieser Nacht um diese Uhrzeit an dieser Baustelle. Sie hatten schon Wetten abgeschlossen, ob ein solcher Marty überhaupt da sein würde. Marty unterschreibt, den Brief empfangen zu haben und öffnet ihn. Er ist natürlich von Doc. Der schreibt, es geht ihm gut, im Jahre 1885. Und Marty hat schon wieder so einen schönen Double-Take. 1885? Er kann's nicht fassen. Er läuft los zum einzigen Mann, der ihm jetzt helfen kann. Dr. Emmett Brown aus dem Jahre 55. Der hängt in diesem Moment gerade oben am Glockenturm und steckt die Kabel zusammen. Rutscht herunter, sieht zu, wie Marty McFly mit dem DeLorean zurück in die Zukunft reist und dann jubelt er, tanzt zwischen den Flammen hin und her, die der DeLorean bei der Abreise hinterlassen hat. Erleichtert lehnt er sich gegen ein Auto. Es ist vorbei. Als Marty plötzlich wieder um die Ecke angerannt kommt, diesmal trägt er eine Lederjacke. Aber ich hab dich doch zurückgeschickt, zurück in die Zukunft. Und Marty sagt, ja, aber ich bin zurück, zurück aus der Zukunft.
Und der Doc fällt in Ohnmacht.
Er schafft vorher noch einen Great Scott. To be concluded.
Und dadurch, dass der Film ja als ein Projekt mit dem dritten gedreht wurde, gibt es schon Szenen des dritten Teils, die jetzt als To Be Concluded eingespielt werden.
Ja, als Trailer quasi, genau.
Genau. Und ich freue mich so sehr auf den dritten Teil als Western.
So ging mir das damals auch und ich musste halt damals ein halbes Jahr drauf warten. Also nicht ganz. Ich wurde nämlich nicht mit 9 Jahren ins Kino gelassen, weil Teil 2 ab 12 Jahren freigegeben war.
Oh.
Obwohl ich mit meiner Oma dabei war. Mittlerweile geht ja sowas. In ja. Begleitung von Erziehungsberechtigten dürfen Kinder ab 6 den Film ab 12. Das war entweder damals noch nicht so oder es war denen egal. Auf jeden Fall haben die mich wieder heimgeschickt.
Oh nein.
Ich musste dann auf die Romanadaption ausweichen, diesmal von Craigshaw Gardner, weil George Geib, der Autor des ersten Romans, in der Zwischenzeit verstorben war. Allergische Reaktion nach einem Bienenstich.
Oh.
Also nicht nach dem Kuchen, sondern schon nach Insekten.
Ja. Wow.
Interessanterweise hatte Craigshaw Gardner noch ein paar Details, die im Film nicht auftauchen. Unter anderem steuert Doc Brown in der Zukunft den fliegenden DeLorean an einer Stelle, wo sie ihn verstecken, mit der Fernbedienung aus dem ersten Teil von dem Parkplatz. Naja, ich war halt trotzdem enorm heiß auf diesen dritten Film, den ich dann auch zum Glück im Kino sehen durfte. Teil 2 habe ich Jahre später nachgeholt, mittlerweile habe ich ihn schon 2-mal auf der Leinwand sehen können. Einmal am 21. Oktober 2015.
Ah, wie cool.
Das war ein Triple Feature, alle 3 hintereinander in Originalfassung im Kino. Einer der schönsten Tage überhaupt.
Das war ja auch schon am 26. Oktober 1985 so, dass ein paar Fans sich am Drehort der Twin Pines Mall...
Lone Pines Mall.
Richtig. Lone Pine Mall eingefunden haben, um zu sehen, ob da was passiert. Weil der Film kam ja schon im Juli 1985 raus. Und Entschuldigung, November, oder? Was, Oktober?
Oktober. Ja, November ist 55, Oktober
ach,
ist
85. Okay, ich komme noch nicht ganz mit. Ich muss die Filme noch ein paar Mal sehen.
Sehr gerne. Ich kann die immer wieder gucken. Alle 3.
Und damit spielte der Film aber 1985, als er rauskam, ja in der Zukunft. Woraufhin in der Zukunft, also am 26. Oktober 1985, einige Fans des Films, der im Juli erschienen war, sich auf dieser Mall einfanden und gewartet haben, ob vielleicht irgendwas passiert.
Ihr müsst vierdimensional denken. Ja, es hat mir irre viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich freue mich sehr drauf, mit dir dann auch noch den dritten zu sehen.
Ich auch. Das wird cool.
Ich weiß noch nicht, wann wir diese Folge dann veröffentlichen werden. Das hängt ja auch davon ab, wie es bei Dennis und mir harmoniert. Also unsere Terminkalender, Dennis und ich persönlich, harmonieren eigentlich recht gut miteinander. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald.
Bis zum dritten Teil.
Bis vorher schon.
Ihr müsst vierdimensional denken.
zwischen Mad Max und The Warriors. Da ist The Warriors eigentlich indiziert. Moment. Das macht aber auch mal nachgucken. Das nicht unter 18 indiziert. Nach 18 Jahren wurde der Film vorzeitig vom Index gestrichen und erhielt bei einer Neuprüfung 2013 eine FSK-Freigabe ab 12.
Alles okay, gut. Passt gut.
Ach, heftig, ne? Erst indiziert und dann hören wir ab 12 reicht.
Ja, wie sich die Zeiten ändern, ja, ne?
Ja, wie hier, ne?